dieses Gefühl, aber zu sagen so, hey, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich bin nicht mehr Teil dieses Systems, ich stelle mich dagegen, ich leiste Widerstand dagegen, war schon total befreiend. Und ich bin dann am Kanal in Berlin entlang gelaufen und hatte richtig gute Laune, weil ich war so, geil, das ist endlich was, was sich angemessen anfühlt.
Das war unser heutiger Gast, Raphael Thelen. Raphael hat lange als Journalist, unter anderem beim Spiegel und bei Zeit Online gearbeitet, bis er irgendwann seine Journalismuskarriere an den Nagel gehangen hat und bei der letzten Generation eingestiegen ist. Als Aktivist der letzten Generation hat er nicht nur auf den Straßen protestiert, sondern sich auch immer wieder gefragt, wie wir unsere Demokratie umgestalten können, damit wir für die vielen Krisen unserer Zeit gewappnet sind. Zwei Worte tauchen dabei immer wieder auf: Widerstand und Revolution. Das nur als kleiner Disclaimer, dass wir heute etwas, in Anführungszeichen, radikaler und größer denken. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Raphael Thelen ist Autor und Speaker, ehemals bei der letzten Generation. Und vor kurzem haben Raphael und seine MitstreiterInnen eine neue Gruppe gegründet, nämlich die Neue Generation. Was sie da genau vorhaben, auch darüber wollen wir heute sprechen. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass du da bist. Hallo Raphael.
Hi, danke für die Einladung.
Raphael, die Neue Generation ist erst vor kurzem an den Start gegangen. Das heißt, bei euch ist bestimmt gerade viel los. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber vorher würde ich gerne ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe ja den Wechsel vom Journalismus zum Aktivismus schon angesprochen. Und du hast damit eine Karriere hingeschmissen, die sehr gut lief, zumindest soweit ich das von außen beurteilen kann. Wie schwer ist dir das gefallen?
Ich bin an den Punkt gekommen, wo es nicht mehr weiterging. Ich habe ziemlich lange über die Klimakrise berichtet, aus Südafrika, aus dem Irak, aber auch aus der Arktis oben, und bin überall begegnet, was das bedeutet, diese Klimakrise. Ich war auch im Ahrtal, habe die Zerstörung da gesehen, habe dann zum einen gesehen, wie tief diese Krise wurzelt, aber auch, was wir alles ändern müssen, um das in den Griff zu kriegen. Der IPCC, der Weltklimarat, hat damals was geschrieben, und zwar: Wir brauchen sofortigen, nie dagewesenen, umfassenden Wandel in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und wenn ich versucht habe, das als Journalist aber aufzuschreiben, wurde mir dann schnell von meinen Redaktionen vorgeworfen, so, hey Raphael, bist du jetzt Aktivist oder bist du Journalist? Und es ging so weit, dass ich einen Artikel über den Lützerath schreiben sollte. Und da habe ich diese Zahl zitiert, die ja alle damals zitiert haben, hey, die 1,5-Grad-Grenze verläuft vor Lützerath. Und das war eine Zahl vom Wirtschaftsforschungsinstitut DIW. Und dann sagte meine Redakteurin so, hey, um mehr Ausgeglichenheit zu haben, schreib doch noch mal oder ruf doch noch mal das RWI an. Die wurden von RWE gegründet. Und dann haben wir ein bisschen mehr Ausgeglichenheit im Artikel. Ich wurde also angewiesen, irgendwie Zahlen von einem vermeintlichen Think Tank zu zitieren, der laut seinem Wikipedia-Artikel in der Vergangenheit mit gefälschten Zahlen gearbeitet hat, um erneuerbare Energien schlecht zu rechnen. Ich habe also gemerkt, so, hey, wir stehen vor dieser riesigen Krise, wir müssen alles ändern machen und zwar sofort, und die Redaktionen lassen es aber nicht zu, dass ich das entsprechend berichte, und dann war der Schritt irgendwann sehr einfach.
Und du hast es ja gerade schon angedeutet, du hast dich halt auch als Journalist schon viel mit der Klimakrise auseinandergesetzt, nicht erst seitdem du bei der letzten Generation warst. Kannst du dich erinnern, wann ist dir das so richtig bewusst geworden, wie tief wir eigentlich in der Misere stecken?
Eigentlich direkt bei meiner ersten Reportage in Marokko. Ich hatte ganz viel über den Nahen Osten berichtet, kannte die meisten Länder, und es war auch so ein bisschen ach, ich war noch nicht in Marokko, jetzt fliege ich mal dahin und ich mache eine Reportage über Klima. Und ich war einer von den Leuten, die immer dachten, gibt's vielleicht, gibt's nicht. Ich war also komplett auf fossile Propaganda hineingefallen. Und dann stand ich in Marokko in dieser Oase, die seit 20 Jahren immer trockener wurde, und die Menschen zogen weg und die Dattelpalmen starben, und habe dann die Reports gelesen. Und ich glaube, es war ein Weltbank-Report, der hieß Turn Down the Heat. Und da stand dann sowas drin wie 400 Millionen Menschen im Mittelmeerraum sind von Dürre bedroht, und das ist der Mittelmeerraum und Europa, die am schlimmsten bedrohten Gebiete sind. Und damit kam ich dann in die Redaktion zurück und alle waren nur so, seriously? Und ich auch so, ja, schon. Und die haben dann sowas wie Apokalypse über diesen Artikel drüber geschrieben und konnten es auch gar nicht glauben. Und ich konnte es auch gar nicht glauben, dass das alles so krass und so schlimm ist. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich nur noch tiefer und tiefer reingegraben.
Und erinnerst du dich noch, wie es dir ging? Also wie hast du dich gefühlt in diesem Moment, wo dir das so bewusst geworden ist?
Ich glaube, es war nicht der Moment, aber so die folgenden Monate, wo ich dann, glaube ich, einfach, oder wo ich eigentlich nur noch habe, überall meine Umwelt sterben sehen. Also sowohl so Tage mit Freunden und Freundinnen am See, alles war nur noch düster und dann einfach in die Zukunft gucken und dann halt auch mehr und mehr erleben, was das halt bedeutet. Ich habe in Südafrika mit einer Schülerin geredet, die hatte in Kapstadt gelebt während der Krise, während dieser großen Dürre, als in der Stadt fast das Wasser ausgegangen war. Und sie hatte ihrem Bruder natürlich eingeschärft, trink nicht mehr das Leitungswasser. Das ist schon so schlecht von der Qualität, trink es nicht mehr. Und er hat irgendwann Durst und hat trotzdem ein Glas getrunken und ist dann fast an einem Durchfall gestorben. Ich war aber auch in Nordnorwegen, in der Arktis, auf die Longyearbyen, auf Spitzbergen, in der Hauptstadt Longyearbyen. Und habe da auch mit einer Schülerin gesprochen. Und man muss sich vorstellen, diese kleine Stadt liegt zwischen so zwei Bergabhängen. Und da stehen überall so Lawinenbrecher drauf. Und eines Tages kam eine Lawine runter, die galt als physikalisch unmöglich. Aber weil halt in der Klimakrise wärmere Atmosphäre hält mehr Feuchtigkeit, kam eine Lawine darunter, die einen Teil der Stadt unter sich begraben hat. Und unter anderem halt den Musiklehrer von dieser Schülerin, der einfach in seinem Haus bei lebendigem Leibe begraben wurde und da gestorben ist. Und dieses Mädchen hat mir halt gesagt, ich habe jeden Tag Angst zu sterben. Ich habe Angst, dass ich in den nächsten Jahren sterben werde. Und das war auch deswegen, weil das nächste Jahr nochmal so eine, in Anführungszeichen, unmögliche Lawine in diesen Berg runterkam und einen anderen Teil der Stadt unter sich begraben hat. Und das ist halt einfach so zu begreifen, auch mit allem Geld der Welt, was Norwegen ja schließlich hat, kann man sich nicht rauskaufen aus dieser Krise. Und das war für mich, ja, ich weiß nicht, der 5., 6., 7., 8. Wake-up-Call, dass wir mehr machen müssen.
Ja, und wie viele Ereignisse gab es die letzten Jahre, von denen man gesagt hätte, die sind so unwahrscheinlich oder das passiert einmal im Jahrhundert, einmal im Jahrtausend und zack, nee, es ist bei uns vor der Haustür. Und ja, diese Angst, was hast du dann in diesen Momenten gemacht oder wie bist du da irgendwie wieder rausgekommen? Bist du da wieder rausgekommen?
Ich habe damit mit meiner Ex-Partnerin Theresa Leisgang ein Buch geschrieben. Der Plan war, wir reisen von Südafrika bis in die Arktis. Wir mussten das unterbrechen, die Reise, und zwischendurch wegen Covid. Aber letztlich war das für mich immer der beste Zugang, über Themen zu schreiben, um sie für mich persönlich auch zu sortieren, zu verstehen, durchzuarbeiten. Und das hat mir extrem geholfen, halt einfach nicht nur die Krise anzugucken, aber auch zu gucken, was macht das mit mir, wie muss ich mich neu ausrichten und wo aber auch sind halt Antworten, persönliche, aber auch kollektive.
Das heißt, das Schreiben war für dich dann schon auch so eine Art, das zu verarbeiten?
Ich glaube, das Schreiben und halt die Menschen treffen. Also wir haben halt ganz viel Wert darauf gelegt, Menschen zu treffen, die heute schon von der Krise konfrontiert sind. Sei es irgendwie in Südafrika, in Mosambik oder sei es indigene Sami, eine indigene Sami-Familie in Norwegen, die halt diese Krise hautnah mitbekommen und einen Umgang damit finden, weil die wissen, was wir tun müssen. Das wissen die schon seit Jahrzehnten.
Ja, da ist auch, finde ich, immer sehr empfehlenswert für die, die jetzt nicht die Möglichkeit haben zu reisen, dass die Klimamonologe, das Theaterstück, wo ja auch einfach 5 Stimmen Gehör finden, die halt auch das heute schon erleben, was die Klimakrise bedeutet. Und auch ganz unterschiedlich, ne? Von Los Angeles bis nach Bangladesch.
Das Stück hat mich nochmal, also da dachte ich, ich wäre schon komplett durch und hätte alles gesehen und alles durchgefühlt mit dieser Krise. Und es hat mir nochmal so, uns hat es auch nochmal komplett zerlegt.
Und du bist ja dann zur letzten Generation gewechselt oder sozusagen bist da eingestiegen. Wie war die erste Zeit für dich da? War das befreiend oder war das vor allen Dingen auch hart?
Es kam ganz viel Applaus tatsächlich, also durchweg alle Kolleginnen und Kollegen waren so, Raphael, toller Schritt, cool. Der Chefredakteur eines Magazins schrieb mir sogar unbekannterweise so, hey Raphael, ich teile deine, eure Analyse komplett, wenn du was brauchst, sag Bescheid, meld dich. Und dann tatsächlich das erste Mal eine Straße blockieren, war einfach richtig geil. Also es war wirklich, es war auch krass, also 2 Autos haben mich auch so ganz klassisch einfach fast überfahren, weil sie noch die Lücke gesehen haben, in der sie noch an der Blockade vorbeikommen konnten, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. And I don't blame them, aber es war schon einfach knapp. Und dieses Gefühl aber zu sagen so, hey, ich mache jetzt nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr Teil dieses Systems. Ich stelle mich dagegen. Ich leiste, du hast es eben schon anmoderiert, Widerstand dagegen, war schon total befreiend. Und ich weiß noch, es war irgendwie auch in einer der ersten sonnigen, nee, es war überhaupt nicht sonnig, es war rattenkalt. Aber es hat die Sonne geschienen dann später an dem Tag. Und ich bin dann am Kanal in Berlin entlang gelaufen und hatte richtig gute Laune, weil ich war so, geil, das ist endlich was, was sich angemessen anfühlt.
Und im Gegensatz dazu war ja die Öffentlichkeit bzw. die mediale Berichterstattung nicht sehr wohlwollend, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Was hat das mit dir gemacht?
Ich finde das immer zu pauschal. Also wir hatten sicherlich eine Springerpresse am Hacken und auch andere, aber wir haben ja auch einfach richtig viel Fans gehabt. Also sowohl in der Redaktion, ich habe es ja gerade schon beschrieben, ganz viele finden und fanden die letzte Redaktion toll. Und auch in der Bevölkerung. Also das hat man hat immer gedacht, alle sind gegen uns. Aber wenn man dann mal links oder rechts von einem Protest geflyert hat, hat man immer gemerkt, wie viele Menschen sagen so, danke, macht weiter, ihr tut das für uns alle. Ihr habt meine Unterstützung und. Ich glaube, das war halt irgendwann auch so ein, ja, ich glaube, dieser Backlash, der seitens einer rechten Presse halt gefahren wurde, war krass und ich glaube, der war aber nicht von allen geteilt. Also es gab ja auch super, super viele schöne, verständnisvolle, nachfragende und auch investigative Artikel, so warum machen wir das, die auch erklärt haben, warum wir das machen. Aber ja, klar, wenn man halt sagt, man ist der Feueralarm und man will alle aus dem Schlaf reißen, weil das ist, unsere Gesellschaft schläft und wir hassen alle, wenn nachts so ein Ding losgeht, weil die Batterie leer ist. Und natürlich war das nicht einfach für die Mehrheitsgesellschaft von uns so konfrontiert zu werden.
Ja, aber es stimmt schon, das ist halt wahrscheinlich dieser Negativity-Bias, ne? Also die am lautesten schreien und das am lautesten verurteilen, waren halt einfach total präsent.
Genau, man muss es halt sehen, die Zahlen zeigen sowas wie 20% der deutschen Bevölkerung haben uns immer unterstützt, 40% haben gesagt so, naja, die Form ist ein bisschen bescheuert, aber das Anliegen ist komplett richtig. Und wir haben sowas wie, lass mich nicht liegen, 4 Millionen Euro Spenden bekommen über die Zeit. Also so, wir hatten 1% der gesamten deutschen Medienaufmerksamkeit zeitweise auf die letzte Generation, damit die Klimakrise gelenkt. Also so, das war Wahnsinn, was da alles funktioniert hat. Wie viele hunderte, mehrere tausend Leute haben sich der letzten Generation angeschlossen? Es war für mich schon voll das Feuerwerk von, ja, letztlich zivilgesellschaftlichem Engagement oder halt friedlichem zivilen Widerstand.
Und es geht ja weiter. Es gibt ja jetzt die neue Generation. Was hat dazu geführt, dass ihr die letzte Generation sozusagen aufgehört hat? Und was war die Entscheidung, der Grund für die Entscheidung, jetzt die neue Generation zu starten?
Die letzte Generation war dieser Feueralarm. Einfach zu sagen so, hey, wir haben eine Krise, wir müssen alle aufwachen, let's go, wir müssen was tun. Und die neue Generation stand dann aus der Analyse, dass die Regierung nichts tun wird. Also wir hatten ja Forderungen wie ein 9-Euro-Ticket, wie ein Tempolimit 100 und alles Sachen, wo es eine maximale Bevölkerungsmehrheit dahinter stand. Und trotzdem wurde das nicht gemacht. Und dann einfach zu merken so, okay, selbst wir haben die größte fucking Krise aller Zeiten. Und dann einfach zu sehen, ja, das System kann auf diese Krise nicht antworten, weil unsere Demokratie dermaßen gehackt ist, eingenommen ist, unterhöhlt wurde durch Lobbyistinnen, durch Lobbys, durch Konzerne, aber auch eine Springerpresse, dass die Politik gar nicht darauf reagieren kann. Und deswegen sagen wir als neue Generation, wir müssen halt eine friedliche, demokratische Revolution hinbekommen. Und das heißt, wir müssen eigentlich unsere Demokratie updaten. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung, wir brauchen mehr BürgerInnenbeteiligung und wir müssen den Einfluss von Geld auf die Politik zurückdrängen.
Ihr habt ja auch schon erste Aktionen sozusagen gemacht. Also ihr habt ja ein Tesla-Geschäft hier in Berlin mit Farbe beschmiert und auch das Müller-Hauptquartier. Das heißt, das hast du auch eben schon angedeutet, ihr nehmt jetzt die Überreichen und die Rechtsextremen in den Fokus. Geht ihr damit bewusst weg vom Thema Klima?
Wir haben, um genau zu sein, AfD-blaue Farbe daran geworfen, weil halt Theo Müller, der Besitzer von Müllermilch, hat sowas wie 6 Milliarden auf dem Konto, sagt Alice Weidel, seine Freundin von ihm, und das ist quasi die gleiche Scheiße, die wir jetzt in den USA sehen mit Trump und Musk. Wir werden in der aktuellen Konfiguration, wie Macht gerade hergestellt, verteilt wird, nicht es schaffen, das Klima zu schützen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen und. Und deswegen brauchen wir halt diesen ersten Schritt, bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen können. Und dann, wenn wir sowas schaffen, wie eine Demokratie, in der BürgerInnenräte, Gesellschaftsräte mehr Macht haben, sehen wir ja, dass Menschen mehr Klimaschutz einfordern, weil das haben ja die Bürgerräte Klima gezeigt. Die Menschen wollen auf einmal oder stellen auf einmal radikale Forderungen auf, was wir alles tun müssen, um das Klima zu schützen.
Ja, ihr wollt ja, das hast du jetzt schon angedeutet, nicht nur Protestaktionen machen, sondern es soll ja auch ein sogenanntes Parlament der Menschen einberufen werden. Und das klingt für mich auch tatsächlich ähnlich zu halt vergangenen Versuchen von BürgerInnenräten, die ja leider dann auch oft ignoriert wurden von der Politik. Wie sicherstellen, dass es dieses Mal anders ist, dass dieses Parlament der Menschen gehört wird?
Genau, ich glaube, die vergangenen BürgerInnenräte hatten sowas wie eine Bekanntheit in der Bevölkerung von 6% oder so. Also man musste wirklich schon so sehr nerdig in unserer Bubble drin sein, um das mitzubekommen. Und die Regierung haben ja entsprechend auch einfach ignoriert, was da entschieden wurde. Sowohl so selbst der Bürgerrat, der vom Bundestag beauftragt wurde, wurde ja einfach ignoriert. Was die letzte Generation jedoch sehr gut kann, ist Medienaufmerksamkeit sicherstellen. Also so unsere Bekanntheit lag ja immer bei so unserer Markendurchdringung, wie man im PR-Sprech sagt, lag bei sowas wie 80%. Also so alle hatten mitbekommen, dass es die LG gibt und dass wir was tun. Und das werden wir halt jetzt auch sicherstellen, dass man dieses Parlament nicht ignorieren wird, sondern dass die PolitikerInnen darauf reagieren müssen, was da passiert. Weil da halt sich jetzt 60 repräsentativ geloste Menschen damit auseinandersetzen, wie drängen wir den Einfluss von Geld auf die Politik zurück.
Und kannst du nochmal für unsere HörerInnen besser erklären, was dieses Parlament der Menschen sein soll? Also wer darf da mitreden und über was soll geredet werden?
Jeder konnte sich da anmelden. Wir haben aus einer großen Gruppe gelost, 60 Menschen, repräsentativ nach Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und Migrationshintergrund, und haben da jetzt auch eine fast komplette Repräsentation der Bevölkerung Deutschlands in diesen vier Kategorien hinbekommen. Und die treffen sich für 3 Tage in so einem riesigen Kuppelzelt auf der Bundestagswiese, das im Prinzip die Kuppel oben auf dem Bundestag spiegelt. Und darin sprechen die von Freitagabend bis Sonntag darüber, ja, wie drängen wir den Einfluss von Geld auf unsere Demokratie zurück. Und mit diesen Ergebnissen dann gehen wir auf die Straße in der Woche danach und sagen so, hey, guck mal, das ist das Thema unserer Zeit.
Und dieses Thema, kannst du dann vielleicht nochmal erklären aus deiner Sicht, wie schadet denn dieser Einfluss von Geld, also wie schaden Überreiche der Demokratie?
Geld in unserer Gesellschaft ist letztlich Macht, ist einfach nur ein anderes Mittel, um Macht zu haben. Und ich verdenke es niemandem, dass, wenn er schon ein bisschen Macht hat, sich mehr Macht haben möchte. Und das heißt, sobald ich ein bisschen Geld habe oder ein bisschen mehr Geld habe, nehme ich dieses Geld, beauftrage Lobbys, um dafür zu sorgen, dass das, was ich mache, noch einfacher wird und noch am besten noch subventioniert wird. Und das sehen wir ja an den fossilen Lobby, an den Öl-, Gas-, Kohle-Lobbys, die sich halt einfach systematisch in die Regierung reingehackt haben, um dafür zu sorgen, nicht nur, dass ihre Regulierungen aufgehoben werden, sondern auch noch, dass sie Milliarden Subventionen kriegen. Also selbst die Grünen haben in der Zeit rund um Lützerath mit den Zahlen der RWE hantiert, von denen alle wussten, die sind Bullshit. Also RWE hat immer gesagt, wir brauchen diese Kohle wegen dem Angriff Russlands auf die Ukraine, um die Energiesicherheit zu... Diese Kohle wird noch Jahre da unterm Boden liegen. Also völliger Mumpitz. Und trotzdem wird sowas halt laufen gelassen. Und das schadet unserer Demokratie. Zum einen, weil sie halt ganz offensichtlich Geld mehr Einfluss hat als unsere Stimmen. Und aber auch, weil Menschen halt sich abwenden und den Faschistinnen zuwenden. Weil es ist ja nicht so, dass die AfD so ein super Programm hätte und so super Antworten. Das ist einfach eine Schwäche der Demokratie, dass die Leute halt darüber laufen.
Und du hast ja auch einen Newsletter, und da schreibst du auch über deinen Aktivismus, über deine Aktivitäten, über die Klimakrise. Und da sprichst du immer wieder davon, dass wir eine Revolution brauchen. Meinst du, dass das manche Leute abschreckt, das Wort?
Ich mache die gegenteilige Erfahrung, dass es total viele Leute endlich mal aufweckt, weil alle doch eigentlich gerade an dem Punkt sind, wo sie sagen so, wir können eh nichts mehr tun. Kopf in den Sand oder ne, ich mache mir jetzt so eine schöne Zeit und nach mir die Sintflut. Und ich merke aber, wenn man sagt so, hey Leute, also Revolutionen passieren einfach immer wieder. Wir haben in Deutschland 89 eine Revolution erlebt, eine friedliche demokratische Revolution. Wie schön ist das denn? Lass uns doch daran erinnern. Auf der ganzen Welt passieren ständig Revolutionen, und das können wir doch in Deutschland auch. Und Revolution heißt ja nichts anderes als das, was der Weltklimarat erfordert. Umfassenden, sofortigen Wandel, niedergewiesenen Wandel in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und dafür treten wir an, dass wir einfach sagen so, hey, die nächste Krise kommt bestimmt. Sowas wie 2008, eine riesige Bankenkrise. Und ich habe damals als Reporter gearbeitet. Ich habe erlebt, wie die Menschen in Spanien die Plätze besetzt haben und dann Podemos als Partei gegründet haben, die von 0% auf 20% geschossen ist und dieses Land auf einmal verändert hat. Das gleiche gab es in Griechenland mit Syriza. Ich war bei den Revolutionen im Nahen Osten dabei, in Ägypten, in Libyen, und Revolutionen passieren einfach immer. Darauf aufbauen gab es dann Occupy Wall Street in den USA. Wenn man jetzt sieht, irgendwie Bernie Sanders und AOC touren jetzt immer noch durch die USA mit ihrer Fighting Oligarchy Tour. Also so, Revolutionen passieren, und sie werden auch wieder in Europa passieren.
Ja, und vor allen Dingen ist das ja auch so ein positives Verständnis von Revolution. Revolution ist ja auch eine Chance, Dinge anders und besser zu machen. Es heißt ja nicht, dass Dinge dann schlechter werden.
Immer gewesen. Also so, säßen denn du und ich jetzt hier in der Mitte von Berlin und würden uns darüber unterhalten, über Demokratie, über Frauenrechte, über Klima, wenn es nicht in der Vergangenheit Revolutionen gegeben hätte. Also Menschen haben doch immer wieder Menschenrechte erkämpft, und das können wir doch heute auch. Warum sollten wir das nicht tun? Wir müssen es doch sogar tun, weil wir müssen unsere Demokratie, unsere Gesellschaft updaten, um diese Probleme, die anstehen, um diese Krisen in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass wir nicht nur diese Krisen in den Griff bekommen können, weil auch in der Vergangenheit oft Sachen passiert sind, die hätte man gar nicht kommen sehen. Aber trotzdem ist es möglich, ganz viel in ganz kurzer Zeit zu verändern. Und dafür treten wir als neue Generation an.
Und aus deiner Sicht, was für eine Rolle spielen da Gefühle bei?
Du hörst vielleicht, dass ich mich wütend, oder ich habe Angst vor, ja, ich habe Angst vor der AfD. Also so, ich habe 2009 in Syrien gelebt, und ich weiß noch, wie mich ein kurdischer Freund hat mir nur im Flüsterton davon erzählt, was es bedeutete, als Kurde unter dem syrischen Regime zu leben. So. Das Gleiche wird die AfD hier auch wieder machen. Also so, die haben das gezeigt im Landtag in Thüringen, dass die einfach den demokratischen Prozess, sobald sie können, kaputt machen werden. Und ich bin wütend, weil die aktuelle Politik da nicht vernünftig drauf reagiert. Aber ich bin auch irgendwie hoffnungsvoll, weil ich einfach in den letzten Jahren mir genügend Beispiele angeguckt habe und genügend Sachen angelesen habe, um zu wissen, so hey, alles kann sehr schnell sehr anders werden, in beide Richtungen. Aber genau, in beide Richtungen. Ich habe das Gefühl, gerade ist der Diskurs so, oh Gott, der Faschismus und die Klimakrise. Und ja, das ist alles wahr, das ist alles da. Aber es kann auch in die komplett andere Richtung gehen. Also wir haben doch gerade riesige Proteste in der Türkei. Wir haben mittlerweile Proteste in den USA. All das ist doch möglich. Aber ich glaube, gerade Deutschland spielt da auch so eine Sonderrolle. Wir sind das größte Land mit der stärksten Wirtschaft, genau im Zentrum von Europa. Aber gleichzeitig haben wir auch als Deutschland aus der Geschichte, glaube ich, ein Stück weit gelernt. Also es stehen ja dann immer sofort ein paar hunderttausend Menschen auf der Bundestagswiese, wenn mal wieder was passiert ist. Wir haben ja die Kraft, wir haben das Wissen, wir haben die Organisierung, um da ja gegenzuhalten. Wir können eine bessere Zukunft erkämpfen. Wir haben die Techniken, wir haben die Ideen für eine bessere Demokratie. Wir sind gesellschaftlich, haben wir doch so viel gelernt. Und das ist, glaube ich, sowas, wo bei mir ganz viel Freude aufkommt. Weil ich bin so, oh, es könnte so geil sein und ich sehe, dass Menschen sich in die Richtung aufmachen. Also let's go.
Ja, voll diese Visionslehre, die beobachte ich auch total. Also ich meine, jetzt der neue Koalitionsvertrag, die neue Regierung, da sehe ich gar keine langfristige Vision, aber generell sehe ich so gesellschaftlich und vor allen Dingen auch in der Politik einfach so eine Riesenlehre an Visionen und das ist ja an uns, die zu entwickeln. Und ich finde diese Idee, ey, die Zukunft kann auch besser sein, die Zukunft kann schön sein, wir haben das in der Hand, das ist alles offen. Also es kann schlimm werden, es kann aber auch richtig schön werden. Das hilft, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, dass das ja nicht in Stein gemeißelt ist.
Aber das kommt natürlich nicht von alleine. Ne, dann dafür muss man halt auch irgendwie vielleicht mal die Perspektive wechseln. Und natürlich erleben wir alle ganz viel schwierige Sachen jeden Tag, aber trotzdem sich immer wieder klar zu machen, so nee, der Mensch ist im Grunde gut, wie Rutger Brechmann sagt. Sich das einfach immer wieder vor Augen führen, weil wenn ich daran glaube, dass andere Menschen gut sind, dann glaube ich auch daran, dass alles gut werden kann.
Ja, es ist spannend. Wir hatten letzte Folge hatten wir eine Krankenpflegerin hier zu Gast, Laura Marie Stritzke, die auf der Intensivstation von einem Berliner Krankenhaus arbeitet. Und die hat halt auch gesagt, sie glaubt so krass an das Gute im Menschen, weil sie sieht halt Menschen in Ausnahmesituationen, wenn die wirklich alle ihre Hüllen haben fallen lassen auf der Intensivstation. Und ihre Erfahrung ist halt auch, Menschen sind im Grunde gut. Mhm. Das fand ich auch sehr berührend. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das hat den Titel Wut. Ist das für dich der Schlüssel, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam dafür kämpfen, dass sich was verändert?
Klar bin ich wütend und wir müssen wütend sein. Und Wut hat einen total schlechten Ruf, weil es halt immer als so destruktiv gilt. Und ich finde mittlerweile Wut einfach auch wunderschön. Ich erlebe einfach, dass Wut richtig gelebt, auch einfach empowernd ist, stärkend ist. Und man muss ja nicht sagen, so ich bin wütend, ich gehe jetzt darüber und hau das kaputt. Sondern ich kann ja sagen, ich bin wütend und stelle mich schützend hier vor. Oder ich bin wütend und blockiere jetzt ganz friedlich diese Straße. Also Wut ist ja einfach auch eine Stärke.
Ja, wir hatten hier auch Selina Bostik zu Gast, Sängerin, und die hat mir das schöne Wort beigebracht, Wutempathie. Das fand ich total schön. Also sozusagen wütend sein, aber empathisch sein für andere und sozusagen auch für andere wütend sein, die es nicht können. Ich glaube, das ist ganz zentral im Kampf für eine klimaneutrale, gerechtere Welt. Und du hast ja den Kampf für Klimagerechtigkeit zu deinem Lebensinhalt im Endeffekt gemacht. Wie geht es dir damit?
Mir geht es richtig, richtig gut. Also es ist einfach so, was ich eben schon meinte, jeden Tag mit Menschen zusammenzuarbeiten, die alles geben, die daran glauben. Der Kreis, der gerade das Parlament organisiert, das sind Leute, die habe ich alle noch nie getroffen, die jetzt einfach jeden Tag mehrere Stunden arbeiten, um das möglich zu machen. Diese ganze Logistik von diesem riesigen Zelt und was da alles, Wasser und Strom und Moderation, alle, das machen die alle einfach unentgeltlich, weil sie einfach daran glauben. Und das ist so ein tolles Gefühl. Also mir geht es jetzt so viel besser als damals in meiner tollen Journalistenkarriere, weil ich halt einfach was mache, was sich tief, tief sinnvoll anfühlt.
Und das heißt, das ist dann auch was, was dir Hoffnung gibt, irgendwie trotz der ganzen schlimmen Entwicklungen, Tendenzen, die irgendwie gerade in der Welt so zu sehen sind.
Ja, und tatsächlich, ich fremde ja auch noch mit dem Wort so ein bisschen Hoffnung, aber auch Glaube an das Gute im Menschen. Diesem Glauben irgendwie Nahrung geben, irgendwie dieses Feuer schüren, dass dieser Glaube ist, das ist irgendwie gerade einfach richtig schön, einfach auch weil es so dem entgegenstellt, was alle anderen machen, die uns halt einreden, wir sind alle Egoisten, die nur unseren eigenen Vorteil suchen. Und das ist das Tolle daran, so eine Bewegung aufzubauen, weil auf einmal machst du so ein Handlungsangebot für Menschen, die können dazukommen und auf einmal was machen, was sich einfach gut und richtig anfühlt. Und dann wird gelacht und dann wird irgendwie reingehauen und dann entstehen Sachen, von denen man sich nie hätte träumen lassen können, dass sie entstehen.
Ja, und Hoffnung ist ja nichts, was einfach so da ist, sondern Hoffnung ist ja was, was entsteht, indem du was tust, indem du anfängst, was zu verändern. Und das ist ja auch vielleicht eine Form von Widerstand, so trotz allem hoffnungsvoll zu sein, weil das ist ja sozusagen, was auch die Rechtsextremen wollen, dass wir aufgeben, ne? Dass wir uns in stille Kämmerlein zurückziehen und denken, ja, es ist jetzt sowieso alles verloren. Und deswegen sehe ich es auch als so eine Form von einfach Widerstand. Nein, ich glaube noch an was Gutes und es kann auch besser werden.
Ich glaube, es gibt dieses Wissen, wo man hin will, ich glaube, ist wichtig. Und dann halt immer diese konkreten Handlungsangebote machen. Und vielleicht tut mir das auch so gut, einfach, dass ich da gerade so merke, dass wir, wenn man in der Bewegung ist, man an dieser Schnittstelle so. Ne? Man redet immer wieder, man schärft immer wieder die Vision nach, aber gleichzeitig ist auch jeder Schritt, den man geht, irgendwie ein Schritt in diese Richtung.
Und du hast es jetzt gerade schon gemacht, dich zurückgelehnt. Das kannst du jetzt auch erstmal kurz machen, denn jetzt geht es um ein Klimadilemma. Das sind verzwickte Situationen, vor die uns die Klimakrise stellt in unserem Alltag. Und Manuel und Julian vom Klima-Newsletter Treibhauspost, die stellen uns jetzt so ein Klimadilemma vor.
Das Klimadilemma.
Manu, an was denkst du, wenn du an eine klimaneutrale Welt denkst?
Also man hat ja dann schnell diese Bilder im Kopf von dieser klimaneutralen Stadt mit den grünen Fassaden, mit den Solaranlagen auf den Dächern, ein paar E-Autos flitzen so durch die Straßen, ganz viel Fahrräder.
Klingt ja erstmal schön. Ist denn aber daran auch irgendwas problematisch?
Es kann halt problematisch werden, wenn sich diese Utopien wirklich nur aufs CO2 fokussieren und alle anderen Aspekte der Klimakrise ausblenden.
Genau, also klar ist, wir müssen CO2-neutral werden und das Dilemma ist aber ja irgendwie, wie? Also wie schaffen wir das? Erster Punkt, CO2-neutral heißt natürlich nicht auch sozial gerecht.
Also stellen wir uns mal vor, wir wollen Klimaneutralität erreichen nur über den CO2-Preis. Das wäre ja erstmal eine gute Maßnahme für die CO2-Bilanz, die dann runtergehen würde. Gleichzeitig würden aber ganz viele Dinge teurer werden. Autofahren, Lebensmittel, solche Sachen.
Deswegen eine viel diskutierte Maßnahme, das Klimageld wäre da sehr wichtig oder auch Förderprogramme, die es vor allem ärmeren Menschen ermöglicht, klimafreundlich zu leben.
Der zweite Punkt ist, dass nicht alle Klimaschutzmaßnahmen gleich sind, sondern manche Klimaschutzmaßnahmen einfacher und günstiger sind als andere und dass man die natürlich zuerst umsetzen sollte.
Welche wären das zum Beispiel?
Also ein Ausbau der Solarenergie, ein Klassiker ist auch das Tempolimit und ja, Lebensmittelverschwendung reduzieren. Der dritte Punkt ist die Teilhabe. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, wenn Menschen, die vor Ort auch betroffen sind, mitbestimmen können, wenn konkrete Maßnahmen gesetzt werden sollen, dann steigt auch die Akzeptanz.
Vierter Punkt, Vermeidung ist immer besser als Kompensation oder Negativemissionen. Also dahinter steckt ja so der Gedanke, dass wir irgendwie CO2 wieder einfangen können und im Meer speichern können. Aber natürlich ist es viel einfacher und günstiger, Kohle nicht zu verbrennen, als das daraus entstandene CO2 wieder irgendwie aufwendig einzufangen und irgendwo zu speichern.
Und der fünfte Punkt, der zeigt, dass Klimaschutz nicht gleich Klimaschutz ist, sind die Auswirkungen auf unsere Umwelt und all die anderen planetaren Grenzen, die wir überschreiten. Das heißt, Klimaschutzmaßnahmen sollten im besten Fall auch immer einhergehen mit Naturschutzmaßnahmen.
Raphael, zu Beginn haben Julian und Manuel von klimaneutralen Zukunftsvisionen gesprochen. Von welcher Zukunft träumst du?
Mich hat total bewegt damals das Buch Szenen aus dem Herzen von den Eltern von Greta Thunberg. Und da ist der Satz drin, burned out people on a burned out planet. Und das ist für mich immer noch so einer der Leitsätze eigentlich in allem, was ich tue. Weil wir ja nicht nur das Klima zerstören, wir zerstören ja auch die Biodiversität, wir zerstören unsere Freundschaften, wir zerstören das Verhältnis zu unseren Eltern oder schieben ins Altenheim ab. Wir zerstören aber auch unser Verhältnis oder wir haben unser Verhältnis zu uns selbst zerstört. Also so wie viele, oder ich glaube zwei Drittel der Deutschen sagen, sie haben nach der Arbeit keine Kraft mehr, um mit ihren Freunden und Verwandten wirklich in Kontakt zu gehen. Wir leben doch in so merkwürdigen Werten, also so, wo alles, was wir ausbeuten können, ausgebeutet werden kann. Und die Klimakrise ist ja jetzt nur das irgendwie sichtbarste Symptom dieses Ganzen. Aber wir könnten genauso gut über irgendwie die Depressions- und Angststörungsraten bei jungen Menschen reden. Wie sagt man so schön, Klima ist nicht alles, aber ohne das Klima ist alles nichts so. Und trotzdem ist, glaube ich, eine Welt, in der wir, und darüber schreibe ich dann auch in diesem Roman, Wut, irgendwie in der es uns besser geht, halt eine Welt, die irgendwie auf Fürsorge und auf Care berührt, also auf Beziehungsarbeit, wo das Materielle einen Stellenwert hat. Natürlich, wir müssen essen, trinken und irgendwo wohnen. Deswegen ist eine Welt, von der ich träume, halt eine, die auf guten Beziehungen basiert. Und diese Beziehungen haben halt auch was mit den Beziehungen in den Bäumen bei mir um die Ecke zu tun. Also so geht's denen gut, geht's mir gut.
Ja, Cornelia Funke hat gesagt, was wir nicht kennen, können wir nicht schützen. Also es braucht ja auch so eine Verbundenheit zu den Menschen um uns herum, aber auch zur Natur um uns herum, um sie überhaupt zu schützen und wertzuschätzen.
Voll. Ich habe irgendwann was gelesen, ich sagte, Kinder kennen halt alle Namen von allen Marken, aber sie kennen halt keinen Namen mehr von keinem Baum. Und dann, was hat dann einen Stellenwert halt für sie?
An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann lest den Newsletter von Julian und Manuel, die Treibhauspost. Die erscheint alle 2 Wochen und ihr könnt sie kostenlos abonnieren unter www.treibhauspost.de. Raphael, wir besprechen hier im Podcast oft, wie man aktiv werden kann. Und deine bzw. eure Antwort bei der neuen Generation ist wahrscheinlich die widerständigste Möglichkeit, die wir hier bisher hatten. Wenn Leute jetzt Lust bekommen haben, wie können sie bei euch mitmachen?
Auf vielerlei Arten und Weisen. Also wir haben diesen ganzen Teil von Protest und auf die Straße gehen und das machen wir alles weiter. Und wir wissen aber auch, was wir aufbauen. Es soll langfristig tragfähig sein. Deswegen ist ein großer Teil dessen auch, Gemeinschaften aufzubauen, sich kennenlernen, sich gegenseitig zu stützen, sich gegenseitig auszutauschen. Und natürlich dieses Parlament, also Menschen darin zusammenzubringen, unterstützen und wir gemeinsam Entscheidungen zu bringen. Und deswegen freuen wir uns total über jeden und jede. Und man muss nicht direkt alles hinschmeißen, wie ich das gemacht habe. Man kann wirklich einfach dazukommen, wenn man das Gefühl hat, so wow, das klingt wie was, was mich begeistert. Da will ich Teil von sein. Und dann kann man einfach auf www.neuegeneration.com gehen und oben auf Mitmachen klicken. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, sich immer wieder gemeinsam klar zu machen, so hey, jeder kleine Schritt zählt und jede ausgestreckte Hand und dann auch ergriffene Hand zählt.
Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Und euch, liebe HörerInnen, danke ich fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Vielleicht schickt ihr ihn an jemanden, den oder die Raphaels Geschichte inspirieren könnte. Und ja, bis in 2 Wochen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin, eine hoffnungsvolle Zeit.